Ihr lieben Schwestern und Brüder, ihr lieben Freunde, ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung und das herzliche Willkommen, das ich hier in Zürich bei euch erfahren darf. Wir beide sind gern gekommen und es ist so schön, sich wohlzufühlen in eurer Mitte. Und heute, wo der Sabbat beginnt, wollen wir uns der Gemeinde der frühen Christenheit zuwenden. Also der Frage, wie hat eigentlich in der Urgemeinde das Miteinander funktioniert? Es funktioniert bei euch gut, nicht immer vollkommen, und so kann man sagen, war es damals auch. Und ich will versuchen, euch das zu zeigen am Beispiel der Texte, die wir in der Apostelgeschichte finden, die Lukas uns aufgeschrieben hat. Und ich möchte gerne beginnen mit zwei Abschnitten aus der Apostelgeschichte, nämlich Apostelgeschichte 2, 42 bis 47 und dann noch Apostelgeschichte 4. Apostelgeschichte 2, 42 bis 47. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Es kam aber über jede Seele Furcht, und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle Gläubiggewordenen waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens. Lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Und nun Apostelgeschichte 4 von Vers 32. Die Menge derer aber, die gläubig geworden war, war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen sei, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab. Und große Gnade war auf ihnen allen. Denn es war auch keiner bedürftig unter ihnen, denn so viele Besitzer von Äckern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Preis des Verkauften und legten ihn nieder zu Füßen der Apostel. Und es wurde jedem zugeteilt, so wie einer Bedürfnis hatte. Das ist gut, nicht? Sie blieben in der Lehre der Apostel. Das heißt, keine Lehrstreitigkeiten. Sie waren einmütig, ein Herz und eine Seele. Also keine Spaltung. Vielleicht in konservativ und liberal oder so etwas. Sie hatten alles gemeinsam. Das heißt, Projekte scheiterten nicht am Geld. Und es geschahen viele Wunder und Zeichen. Das heißt, auch für Nichtgläubige war erkennbar, dass Gott bei ihnen war. In der Apostelgeschichte des Lukas finden wir also, so könnte man sagen, eine ideale Gemeinde. Und die Urgemeinde ist ja auch bis heute unser Vorbild, nach der wir uns richten möchten. Und die Frage entsteht sofort, ja, wie haben die das gemacht? Und jetzt lese ich noch ein paar Texte aus der Apostelgeschichte. Zunächst aus Kapitel 6, den ersten Vers. In diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, entstand ein Murren, unter den Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Hellenisten, das ist eine griechisch sprechende Gruppe in Jerusalem, in der Gemeinde. Und Hebräer ist eine hebräisch sprechende Gruppe in der Gemeinde. Also sie waren auch zweisprachig. Und es gab ein Murren. Oder in Apostelgeschichte 15, Vers 1 und 2. Und einige kamen von Judäa herab und lehrten die Brüder, wenn ihr nicht beschnitten worden seid nach der Weise des Moses, so könnt ihr nicht errettet werden. Und als nun ein Zwiespalt entstand und ein nicht geringer Wortwechsel zwischen ihnen und Paulus und Barnabas, ordneten sie an, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hinaufgehen sollten wegen dieser Streitfrage. Also Streit gab es auch. Und es gab auch so etwas wie, ihr kommt nicht in den Himmel. Es gab auch Murren gegen die Leitung. Also Kritik, Streit, heftige Wortwechsel. Wie passt das eigentlich zu dem idealen Bild, was die anderen Texte sagen? Ein Herz und eine Seele. War das doch nicht so ideal? Oder haben wir da Lukas missverstanden? Ich möchte euch zeigen, wie Lukas sein Buch gestaltet hat. Und zwar gibt es da einen Wechsel zwischen ausführlichen Berichten und Zusammenfassungen. Ich habe hier das Buch der Apostelgeschichte linear dargestellt. Also diese Linie ist sozusagen der Text der Apostelgeschichte, die erste Hälfte bis zum Kapitel 15. Und da gibt es einen Wechsel zwischen ausführlichen Berichten und Zusammenfassungen. Die Berichte fangen zum Beispiel so an, in diesen Tagen entstand ein Murren und dann geht es weiter, was da passiert. Oder zu jener Zeit legte Herodes Hand an einige von der Gemeinde und tötete Jakobus. Also da passiert etwas und das wird dann detailliert beschrieben. Diese Berichte können ziemlich lang sein, manchmal ein ganzes Kapitel. Und dann gibt es kurze Zusammenfassungen. Die Zusammenfassungen habe ich hier als die gefüllten blauen Stücke dargestellt. Ja, also ihr seht, dass immer wieder nach Berichten, zwei blaue Linien, ein Block kommt, eine Zusammenfassung, wo Lukas das zusammenfasst. Und das klingt dann so, sie waren täglich beieinander. Es wurden viele getauft. Die Apostel taten Wunder. Da wird jetzt nichts detailliert beschrieben, sondern da werden Zustände dargestellt. So war's. Keine Geschichte erzählt, keine Bekehrung wird erzählt in solchen Zusammenfassungen, sonst wird nur gesagt, sie bekehrten sich. Also diese Zusammenfassungen sind immer kurz. Ein Vers, maximal vier Verse. Deswegen sind die blauen Blöcke so kurz. Und dann kommt wieder ein langes Stück, wo erzählt wird, wo ein ausführlicher Bericht kommt. In diesen Zusammenfassungen, in diesen kurzen Blöcken, da steht etwas von der Einheit. Zwei dieser Zusammenfassungen, die ersten beiden, habe ich am Anfang gelesen. Und auch die meisten anderen Zusammenfassungen bringen ausführlich zum Ausdruck, die Gemeinde war einig. Zum Beispiel mit dem Wort einmütig, ein Lieblingswort des Lukas. Und dieses Wort einmütig oder dieser Hinweis auf die Einheit steht immer da, wo so ein gelber Pfeil ist. Und da seht ihr, wo die Zusammenfassung kommt, kommt dann auch die Einmütigkeit zur Sprache. Manchmal wird die Einmütigkeit auch nur angedeutet, indem man von einer gemeinsamen Verkündigung spricht oder von großem Erfolg, den sie haben. Und diese einmütige Gemeinde wird also sozusagen in den Zusammenfassungen dargestellt. Was Lukas zwischen den Zusammenfassungen erzählt, was er also ausführlich berichtet, Das kann man in vier Gruppen einteilen. Das ist jetzt hier die Liste der vier Gruppen von langen Erzählungen. Also es gibt 6 Bekehrungsgeschichten. Pfingsten zum Beispiel oder der äthiopische Finanzminister, der bekehrt wird, oder der römische Hauptmann Cornelius, dann Paulus auf seiner Missionsreise, alles solche Bekehrungsgeschichten, 6 davon. Dann gibt es 3 Wunderberichte, der Gelähmte am Tempeltor oder Tabea in Joppe. Dann gibt es 4-mal Konflikte mit der Außenwelt. Also die Apostel werden vor den Hohen Rat gezerrt, Jakobus wird getötet, Stephanus wird getötet. Das sind alles so richtige Streit- und Konfliktgeschichten, wo die Gemeinde der Außenwelt gegenübersteht und leiden muss. Und dann gibt es 7 Konflikte innerhalb der Gemeinde. 4 Gemeindekonflikte. 4 Konflikte mit Außenwelt und 7 Gemeindekonflikte. Das ist eine ganze Menge, wenn man die Geschichten anguckt, von diesen vielen längeren Geschichten, 7-mal Konflikte in der Gemeinde. Jetzt schauen wir mal, was das für Konflikte sind. Jetzt ist es weg. Eigentlich, ich müsste noch mal eins zurückgehen, Moment. Ja, diese rot markierten auf der Linie, das sind die Konflikte in der Gemeinde. Ihr seht, dass 2 so nur hellrot markiert sind. Das habe ich deswegen gemacht, weil man die Konflikte, die da drin stecken, gar nicht richtig erkennt. Also aus unserer heutigen Perspektive sieht man gar nicht so genau, dass da ein Konflikt steckt. Aber ich werde das erklären und da werdet ihr merken, wie brisant diese Stellen sind. Also 7 Stellen mit den Gemeindekonflikten. Und wir schauen uns jetzt die Gemeindekonflikte genauer an. Und man kann sagen, dass es 2 Kernfragen gibt, um die gestritten wird. Die eine Frage ist die Frage, wer sind wir überhaupt? Was macht einen Christen aus? Was zeichnet uns aus, dass wir jetzt Christ geworden sind und nicht mehr Heiden oder jüdischer Religion folgen? Das geht also eine Frage um die Identität. Als Beispiel, 2-mal geht der Streit darum, ob Menschen in die Gemeinde kommen dürfen, die zuvor nicht Mitglieder der jüdischen Gemeinde waren, die nicht vorher zum Judentum übergetreten sind. Das ist ja eine Frage der Identität. Sind wir das oder sind die das noch nicht richtig? Ihr könnt nicht gerettet werden, wenn diese Leute nicht vorher sich beschneiden lassen, zum Beispiel in Kapitel 11. Wir haben auch heute solche Fragen und auch solche Streitfragen um Identität, wenn es zum Beispiel darum geht, dass manche sagen, man kann nicht wirklich Adventist sein, ohne eine bestimmte traditionelle Auslegung der Offenbarung zu akzeptieren. Und wenn man die nicht akzeptiert, dann kann man nicht Adventist sein. Ja, das wäre so eine Frage. Und andere sagen, warum eigentlich nicht? Und manche haben vielleicht diese Frage überhaupt noch gar nicht für wichtig erkannt und sind trotzdem gute Adventisten. Also das ist so eine offene Frage, ja? Identitätsstreit. Oder einige sagen, bestimmte Anweisungen, die in der Bibel stehen, sind unverzichtbar und verbindlich. Zum Beispiel, dass der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief schreibt, die Frauen sollen in der Gemeinde schweigen. Und andere denken, dass diese Vorschriften in eine bestimmte Kultur gehören. Damals hat man über solche Fragen muss man das jetzt beachten oder nicht, genauso heftig gestritten, wie wir heute vielleicht über solche Fragen, die kulturell bedingt sind. Und man hat damals auch Andersdenkenden durchaus die Erlösung abgesprochen an solchen direkten Fragen, also zum Beispiel Fleisch essen oder nicht Fleisch essen. Also das ist eine ganz entscheidende Frage, um die in der Urgemeinde gerungen wurde. Wie ist man eigentlich und wann ist man eigentlich ein richtiger Christ? Und das zweite Kernthema, um das gerungen wurde, sind eigentlich Statuskämpfe. Also, wer hat was zu sagen? Wer bekommt Ehre? Wer hat eine bestimmte Position? Und das ist damals ein ganz wichtiger Punkt und schwieriger Punkt gewesen. Wenn nämlich ein Mensch Ehre erwirbt, das heißt also andere sehen ihn als bedeutsam an und ehren ihn und geben ihm vielleicht auch eine bestimmte Position, dann hat man anderen diese Position nicht gegeben. Also wenn ein Mensch Ehre bekommt, dann gibt es immer auch Verlierer, die die Ehre nicht bekommen. Das gibt es ja heute auch, aber wir können damit besser umgehen. Was? Warum? Weil wenn heute, sagen wir mal, ein Gemeindeleiter nicht wieder gewählt wird, und dann entsteht vielleicht eine gewisse Spannung, und warum wird er nicht gewählt? Er hat Befürworter und auch Kritiker. Was macht er dann? Vielleicht sagt er, ich gehe in eine andere Gemeinde. Oder ich gehe ganz aus der Gemeinde. Und das geht. Das ging damals nicht. Damals war die Gesellschaft viel enger verknüpft. Man war nicht so anonym. Man konnte nicht einfach woanders hingehen. Man war in der Gesellschaft ganz eng verknüpft. Die Welt war irgendwie enger, kleiner. Nicht so individualistisch wie heute, wo jeder seins macht. Ja? Und wenn da einer verloren hat und der andere kriegt die Ehre, dann hat er vor allen Leuten verloren. Und er kann sich nicht verstecken. Er bleibt der Verlierer. Und alle seine Anhänger und Nachfolger und Sympathisanten stehen auf der Verliererseite. Was machen die denn jetzt? Versteht ihr, das ist ganz schwierig. Gibt es manchmal ein bisschen heute auch noch. Aber wir, durch die anonyme Gesellschaft sind wir da nicht ganz so anfällig. Damals war das wirklich sehr, sehr schwierig. Wer blamiert war, musste sich behaupten, musste den Rivalen ausstechen, musste Vergeltung üben und seine Ehre retten. Sonst blieb er für immer der Verlierer und wurde verachtet und seine Freunde auch. Damals in der Kultur war nichts wichtiger als die Ehre. Wenn man damals jemanden gefragt hätte, was möchtest du? Ehre oder 1 Million? Dann hätte man damals Ehre gewählt. Und wenn man 1 Million hat, dann hat man sich mit der Million die Ehre gekauft. So war das. Warum erzählt Lukas eigentlich so ausführlich von diesen Streitigkeiten in der Gemeinde? Sein Thema in der Apostelgeschichte ist, was tut Gott jetzt? Gott hat Großes getan in Jesus. Das hat er in seinem ersten Buch geschrieben, im Lukas-Evangelium. Aber was macht er jetzt in der Gegenwart, wo Jesus zum Himmel gegangen ist und die Gemeinde auf der Erde existieren muss? Was macht Gott? Also, die Apostel sind gar nicht das Thema. Es heißt zwar Apostelgeschichte, aber eigentlich müsste es heißen, es ist die Geschichte der großen Taten Gottes in der Anfangszeit der Kirche. Das, was Lukas da aufschrieb, war damals, als er es schrieb, schon Jahrzehnte her. Und es gab inzwischen eine neue Generation und die hatte das Ruder übernommen. Und die damals überzeugt waren, dass Jesus bald wiederkommt, waren inzwischen alt geworden und gestorben. Und die Christenheit war viel größer geworden, aber auch zerstrittener. Und es gab viele Kulturen und Einflüsse und soziale Unterschiede. Und Streit um die richtige Lehre gab es auch. Also zum Beispiel solche Ansichten wie, Man muss das ganze Mosegesetz halten, dachten einige. Und andere sagten, heiraten ist ganz unchristlich. Also solche Theorien, solche Vorstellungen gab es und um die wurde gerungen. Und immer fragte man noch, sind wir richtig Christen? Was müssen wir machen, damit wir richtige Christen sind? Die Identitätsfrage. Und in diese Situation hinein schreibt Lukas sein Buch und zeigt ihnen, wisst ihr, als es anfing in der Gemeinde, die erste Christenheit, wie sind die durch solche Dinge hindurchgekommen? Sie sind hindurchgekommen, weil Gott gewirkt hat, weil er immer wieder dafür gesorgt hat, dass man miteinander weiterkam. Und so öffnet uns Lukas die Augen für die Gnade Gottes in der Gemeinde, trotz aller Turbulenzen und Spannungen. Lukas weckt Hoffnung. Und deswegen will ich euch an diesen Beispielen zeigen, wie mir das Buch des Lukas Hoffnung macht. In unserer Gemeinde gibt es Aufstreitthemen und wir haben auch Potenzial zur Kirchenspaltung. Mal ist es ein Thema wie Frauenordination oder ein Thema wie Homosexualität oder Trinität war früher dran oder charismatische Bewegung war schon mal dran. Inspiration und ganz viele Themen. Ja, wie geht man damit um? Und heute ist es ja so, dass es doch immer wieder ganz stark so aussieht, als stünden sich zwei Lager gegenüber, also mehr konservative Leute und mehr liberale Leute, die jeweils ihre Sprecher haben. Und es ist ein bisschen ein Schwarz-Weiß-Denken. Und das macht die Auseinandersetzung oft härter, weil die Vielfalt der Möglichkeiten und Meinungen ganz stark vereinfacht wird und dann die Kräfte gebündelt werden zu diesem Streit. Mir macht das ein bisschen Sorge. Und ich bin ja nicht nur Beobachter, sondern ich bin ja selbst Teil in dieser Auseinandersetzung und auch eingebunden in dieses Lagerdenken. Und habe selber auch schon mitgekämpft, vielleicht Leute verletzt und Verletzungen davongetragen. Und da frage ich mich, wie geht das weiter? Und mir hat es geholfen, dass diese Urgemeinde nicht ideal war, sondern dieselben Kämpfe hatte. Die Gruppen hießen damals anders, zum Beispiel Beschneidung, Gesetzlosigkeit. Aber es waren auch damals Kämpfe da und auch Machtkämpfe im frommen Gewand. Auch das gab es damals schon. Und doch ist die Kirche nicht untergegangen. Nicht, weil die Guten gewonnen haben. Wer sind denn die Guten? Sondern, weil Gott am Wirken war, mittendrin in ihrem Streit. Und deswegen fragen wir uns nun, wie hat Gott wundersamerweise in diesem Streit die Lösung geschaffen? Wie war er am Wirken und hat immer wieder Frieden gestiftet? Wir gucken uns jeweils zu den einzelnen Begebenheiten die Lösungsansätze an. Also, wir fangen im ersten Kapitel an. Da wird von den Aposteln ein zwölfter Apostel nachgewählt. Judas, der zwölfte Apostel, war ausgeschieden. Und sie kommen zu dem Ergebnis, es muss ein zwölfter Apostel gewählt werden. Und die Gemeinde stellt zwei Kandidaten auf. Zwei Kandidaten. Und als man sich nicht einigen konnte, bestand die Gefahr einer Kampfabstimmung, die die Gemeinde spaltet, denn beide hatten ja Anhänger und der eine hätte alle Ehre verloren. Es war also ein Statuskampf. Der wird hier gar nicht so deutlich in unserer heutigen Perspektive, aber als Lukas das schrieb, da spürten die Leute sofort, das ist brisant. Und in dieser Situation, wo man sich nicht einigen konnte und zwei Kandidaten aufgestellt hatte. Da gab Gott jemandem, steht nicht da, wer es war, einen Gedanken der Deeskalation. Jemand sagte, man sollte beten und Gott durch das Los entscheiden lassen. Das war damals völlig unüblich. Aber es war ein Weg, den Kampf um Ehre zu beenden. Denn seht mal, wenn Gott jemandem eine Ehre gibt, eine Position gibt, wer sind wir Menschen, dass wir da was dagegen hätten? Da kann doch niemand mehr dazu reden. Dann ist es doch geklärt. Es gab damals so etwas wie erworbene Ehre, also dass man sich hervortut, dass man viele Anhänger hat und dass man viel spendet und was alles für Gründe gab. Also solche erworbene Ehre, und die sticht immer andere aus. Da gibt es immer auch Verlierer. Aber es gab auch sowas wie zugeschriebene Ehre. Die erwirbt man nicht, die hat man einfach. Da hat was anderes entschieden, da kann man auch nichts machen. Also zugeschriebene Ehre wäre zum Beispiel, wenn jemand in einem adligen Haus geboren ist. Ja, da kann niemand was dafür, das ist einfach so. War damals ein ganz normaler Vorgang. Adlige, die werden so geboren, fertig. Und so ist es auch, wenn Gott entscheidet. Was soll man da noch sagen? Wer soll darüber streiten? Was kann man da anderes machen? Also, wenn Gott entscheidet, ist der Kampf um Ehre beendet. Wir haben heute andere Wege der Deeskalation. Zum Beispiel kontrollierte Sachdiskussion oder Verzicht auf Mehrheitsmacht. Es gibt solche Beispiele auch heute. Gott wirkt. Und Lukas macht mir Hoffnung und sagt, Deeskalation? Vielleicht hat ja einer einen guten Gedanken. So ein Statuskampf wird uns auch in Kapitel 4 und 5 erzählt. Da steht am Ende vom 4. Kapitel, dass Barnabas, eigentlich hieß der Josef, ein Grundstück verkaufte und der Gemeinde das Geld spendete, weil für die Versorgung der Leute Geld gebraucht wurde. Und dieser großzügige Handlung des Josef war Anlass für einen erbitterten Statuskampf. Denn Josef wird geehrt, weil er ja so eine große Spende gibt. Und er bekommt, steht in der Bibel, einen Ehrennamen. Er erhielt den Namen Barnabas, der uns heute bekannt ist. Aber eigentlich steht da, er hieß eigentlich Josef. Er bekommt einen Ehrennamen, der wird auch übersetzt, Sohn des Trostes. Das heißt also, er hat uns etwas Gutes getan in einer großen Not und hat uns damit sehr getröstet. Das war eine ganz weit verbreitete Methode der besonderen Ehrung, dass man einen Ehrennamen oder einen Ehrentitel bekam. Und in derselben Gemeinde gab es ein Ehepaar, Hananias und Sapphira, die sind ebenfalls Immobilienbesitzer. Auch die haben einen Acker. Sie gehören also zur gleichen sozialen Schicht wie Josef Barnabas. Und der bekommt die Ehrung und sie bekommen sie nicht. Und da stehen sie als Verlierer da, obwohl sie doch gleichen Status haben müssten. Und das können sie nicht auf sich sitzen lassen. Und sie erschleichen sich Ehre. Sie wollen ja gar nicht alles verkaufen. Aber sie wollen so tun, als wären sie auch so großzügig. Und sich Ehre zu erschleichen, war damals ganz, ganz schlimm. Sowohl Barnabas als auch Hananias und Sapphira hatten Sympathisanten in der Gemeinde. Nichts, was in der Gemeinde vorkommt, ist ganz privat und folgenlos für die anderen. Und hier hat Gott Gericht gehalten, bevor frommer Schein die ganze Gemeinde verseuchte. Zum Glück tut Gott das nicht oft. Wer weiß, ob ich noch am Leben wäre. Heute hat Gott andere Mittel, frommen Schein in unserer Kirche zu enttarnen. Zum Beispiel, wenn es häusliche Gewalt gibt, Korruption oder sexuelle Missbrauch von Kindern. Und durch Lukas sehe ich, es ist Gottes Gnade mit seiner Gemeinde, dass so etwas vor Gericht kommt. Und dann kommt der Streit in Kapitel 6 um die Versorgung der Witwen. Ich habe es vorhin gelesen, den Anfang. In der Urgemeinde gehörten ja Menschen aus verschiedenen Kulturen. Die einen traditionell jüdisch, sprachen Hebräisch oder Aramäisch, waren die Ortsansässigen, die Eingeborenen. Ja. Und die anderen, das waren auch Juden, die anderen waren irgendwo in der griechisch-römischen Welt geboren. In der sogenannten Diaspora, in der Zerstreuung, Juden lebten überall. Und sie waren in dieser griechisch-römischen Welt aufgewachsen, sprachen Griechisch, hatten die griechische Kultur angenommen und haben nun nach einer Zeit, wo sie dort gelebt haben, sind sie zurückgewandert nach Palästina, nach Jerusalem. Das kam häufig vor, auch für ältere Leute, die dann in Jerusalem begraben sein wollten. Die zogen dann nach Jerusalem. Die sprachen Griechisch. Und die taten sich mit dem Hebräischen ganz schwer. Und sie hatten andere Art zu leben, auch andere Frömmigkeit. Bei uns gibt es ja sowas auch, nicht wahr? Kulturelle, sprachliche Gegensätze in der Gemeinde. Und in Jerusalem beklagen sich die Zugewanderten, dass die Einheimischen sie in der Versorgung vernachlässigen. Also ein Statuskampf der Kulturen. Übrigens, Barnabas gehörte zu den Zugezogenen. Er war auch ein Jude, aber es steht extra dabei, er stammte aus Zypern. Und Zypern gehörte ja damals zur griechischen Welt. Die Zugezogenen, die nicht mal die Sprache richtig konnten. Hananias und Sapphira sind ganz, ganz typische hebräische Namen. Ja. Ananias heißt Gott erhört und Sapphira heißt die Schöne. Ja, ja, da stehen sich auch Kulturen gegenüber. Und bei diesem Statuskampf hier um den Streit der Versorgung der Witwen, da bewundere ich die Apostel. Nämlich, sie haben die Aufgabe der Verteilung der Spenden ganz und gar dem griechisch sprechenden Teil der Gemeinde übergeben. Alle gewählt, die Diakone, die da gewählt werden, die diese Aufgabe bekommen, alle haben griechische Namen. Alle. Das heißt also, hier sind leitende Apostel, Juden, palästinische Juden waren das, die nicht am Amt kleben, die sich nicht fürchten, Kontrolle zu verlieren. Die haben nicht einen Generalunterausschuss mit den eigenen Leuten besetzt, damit die alles in ihrem Sinne steuern. Ist das nicht ein Wunder Gottes? Das kommt selten vor. Aber es kommt auch heute vor. Zum Beispiel, dass jemand den Vorsteherposten räumt, ohne dass für ihn ein Sonderposten geschaffen wird, einfach wieder normaler Prediger wird. Das kommt vor. Lukas öffnet uns dafür die Augen. Der Streit um die christliche Identität machte übrigens auch vor den leitenden Persönlichkeiten nicht Halt. Der leitende Apostel war damals Petrus. Und nachdem Petrus den römischen Hauptmann und seine Freunde in Caesarea getauft hat, wurde er heftig angegriffen, steht in Kapitel 11. Er hätte gegen das Wort der Bibel gehandelt. Denn dort ist ganz klar geboten, dass jedermann, der zum Volk Gottes hinzukommen will, erst beschnitten werden muss. Steht in der Bibel. Und mich fasziniert, wie Petrus dagegen argumentiert. Im 11. Kapitel, was sagt er denn? Er kommt nicht mit Bibeltexten. Die anderen kommen mit Bibeltexten. Sondern er erzählt, was Gott gemacht hat. Hat Gott mich nicht durch seine wunderbare Führung in das Haus des Cornelius nach Caesarea gebracht? Also ihr erinnert euch, das ist dieses Gesicht mit den Tieren und Gott sagt, iss. Und er sagt, das kann ich nicht, das ist unrein. Und dann stehen unten Leute. Und dann versteht er, ich soll mit denen mitgehen und nicht denken, die sind unrein. Und dann kommt er dorthin und erzählt ihnen von Jesus. Und dann schickt Gott den Heiligen Geist über diese Zuhörenden vor der Taufe. Einfach so. Und Petrus sagt, wie konnte ich ihnen die Taufe verweigern? Hat nicht Gott den versammelten Heiden offensichtlich seinen Geist gegeben und den Glauben geschenkt? Wie kann ich da die Taufe verweigern? Ich finde das bemerkenswert. Er sieht Gottes Handeln. Er sieht es und entscheidet sich dafür, dem Handeln Gottes zu folgen. Wenn das damals überzeugt hat, wenigstens vorläufig überzeugt hat, der Streit ging ja weiter. Warum kann es dann nicht auch heute möglich sein, dass wir an einer traditionellen Bibelinterpretation vorbei Gottes Wirken entdecken und Menschen als Schwestern und Brüder erkennen, von denen man das nie früher gedacht hat? Früher hatte man nie gedacht, dass sie zu uns gehören könnten, so wie die Gegner des Petrus. Also Lukas macht mir Mut. Er sagt, gerade in der aktuellen Situation, sagt Lukas, achtet doch mal, was Gott macht. Wie er Menschen bewegt, wie er sie zum Glauben führt. Wie er sie umkehrt und ihnen den Geist gibt. Am Ende des 11. Kapitels wird von der Gemeinde in Antiochien berichtet, dass sie wuchs, dass dort auch wieder Griechen gläubig wurden. Und zwar deswegen, weil es Juden gab, die den Griechen von Jesus erzählten. Und das hörte man in Jerusalem. Steht da, als das vor die Ohren der Jerusalemer Gemeinde kam. Die Jerusalemer waren nämlich mehrheitlich dagegen, dass man so etwas macht. Die waren auch die, die Petrus zur Rede gestellt hatten und gesagt, das darfst du doch gar nicht. Die Heiden taufen, die müssen doch erst richtig Juden werden mit Beschneidung und allem drum und dran. Hier bei dieser Frage, Antiochien, Jerusalem, im 11. Kapitel am Ende, da überschneiden sich zwei Konfliktpotenziale. Sowohl die Identitätsfrage, wer darf denn Christ sein, als auch die Frage, wer hat denn einen Vorrang? Wer hat einen Status? Nämlich, die Jerusalemer Gemeinde war doch die Muttergemeinde. Da kam ja alles her, aus Jerusalem. Und die haben doch deswegen schon einen gewissen Vorrang. Alle anderen sind doch sekundär. Und jetzt machen die in Antiochien, was die Jerusalemer nicht machen. Und was machen die Jerusalem dann? Sie schicken eine Delegation nach Antiochia. Heute würde man das Visitation nennen. Ja? Also sie kommen und schauen mal, ob da alles gut geht. Und wer kontrolliert, der demonstriert seinen Vorrang. Was wäre wohl passiert, wenn die Jerusalemer Delegation dort alles nach ihren Vorstellungen geregelt hätte? Dann wären die anderen wieder ausgeschlossen worden oder was wäre da passiert? Oder Spaltung oder was auch immer. Oder umgekehrt. Was wäre passiert, wenn die Antiochier-Gemeinde die Jerusalemer Delegation nicht empfangen hätte? Ihr habt uns gar nichts zu sagen. Wir machen, was wir wollen. Wir sind eine eigenständige Gemeinde. Was wäre dann passiert? Merkt ihr, das hat das Potenzial zur Kirchenspaltung. Sind das jetzt zwei völlig unabhängige Kirchen? Oder ist das eine Kirche trotz Verschiedenheit? Und ein Wunder für mich ist, was bei diesem versteckten Kampf um Vorherrschaft zwischen Jerusalem und Antiochien passiert. Die Jerusalemer schicken eine Delegation, eine Kommission, beanspruchen ja damit auch ihre Vorherrschaft und die Leitung der Kommission übergeben sie dem Barnabas. Sie haben bestimmt erwartet, dass Barnabas in ihrem Interesse handeln wird. Sie haben ihn als einen der ihren angesehen, damit er diese Delegation leiten kann. Und dann steht da, Apostelgeschichte 11, Vers 23, als er nach Antiochien kam, sah er die Gnade Gottes und freute sich. Ist das nicht ein Wunder? Er sah die Gnade Gottes und freute sich. Er korrigiert sie nicht, sondern er unterstützt sie. Und dann, nochmal erstaunlich, als man dort in Antiochien hört, dass in Jerusalem wieder eine Hungersnot ist, was öfter mal vorkam in der Antike, da sammelt Barnabas für die Jerusalemer Gemeinde Geld. Und sie schicken eine Delegation mit einer dicken Spende. Ist das nicht ein Wunder? Noch ein Wunder? Seht, so ist unser Gott. Der Gott, der eine zerrissene Gemeinde leitet, hat Leute, die Brücken schlagen. Stellt euch vor, es kommt jemand von der obersten Leitung in eine ferne Region. Und er macht die weite Reise, weil die dort einiges anders machen, als die Richtlinien es vorsehen. Und er käme und würde sich erklären lassen, wie sie das machen und warum. Und er würde nicht bloß mit dem Vorsteher sprechen, sondern auch mit Gemeindegliedern und Mitarbeiterinnen. Und dann würde er sagen, ich freue mich, weil ich sehe, dass Gott bei euch wirkt. Wäre das nicht ein Wunder? Und Lukas sagt, warum nicht? Warum nicht? Vielleicht kommt ja dort auch jemand mal her und hat einen Blick für Gottes unkonventionelles Wirken, für seine großzügige Gnade. Wäre das nicht schön? Gott hat immer wieder in seiner Kirche Leute gehabt aus allen Lagern, die etwas zum Guten angestoßen haben. Nicht alle haben die Früchte ihres Wirkens gesehen. Aber immerhin, Gott ist aktiv. Warum nicht? Trotz aller dieser Brücken und Verbindungen und Wunder ist der Streit um die Frage, wer kann nun in die Gemeinde kommen und wer nicht, noch nicht zu Ende gewesen. Das 15. Kapitel bringt das Apostelkonzil und das geht los mit heftigem Streit, mit heftigem Wortwechsel. Was machen sie dort? Im 15. Kapitel könnt ihr lesen. Petrus erzählt noch einmal, wie Gott an den Heiden gehandelt hat. Also so wie in Kapitel 11. Und dann erzählt Paulus von seiner ersten Missionsreise solche Erfahrungen, wie Gott den Heiden Gnade geschenkt hat. Und dann sprach Paulus, also dann sprach Jakobus. Und auch darüber staune ich. Was macht er denn? Er zitiert die Schrift. Er argumentiert mit Bibeltexten. Das war damals das Alte Testament, war ihre Bibel. Das Neue gab es ja noch nicht. Er zitiert die Schrift und legt eine bisher nicht übliche Schriftauslegung vor. Nämlich, er verweist darauf, dass die Propheten, im Plural, steht extra da, dass die Propheten mit der Erfahrung der Heidenbekehrung zusammenstimmen. Da steht das griechische Wort Symphonein, Symphonie, das Wort kennt ihr, das kommt von da. Also es klingt zusammen. Er hat vier Textstellen, auf die er sich beruft. Und zwar aus Jeremia, aus Amos und zwei aus Jesaja. In unserer Bibel ist immer nur der Amos-Text zitiert, weil der sozusagen den größten Block ausmacht und die meisten übersehen, dass die anderen Textstellen alle mitschwingen, ja, und dass bestimmte Stichworte auf die anderen Textstellen verweisen. Alle vier Textstellen in ihrem Zusammenhang sprechen davon, dass in der Zeit des Messias die Heiden am Heil Israels Anteil haben werden. Und das hat immer in den biblischen Texten gestanden. Aber es war nicht offizielle Bibelauslegung, deswegen haben sich ja alle aufgeregt, dass Petrus Heiden bekehrt hat und dass man in Antiochien, auch Griechen getauft hat. Ist das nicht erstaunlich? Weil sich Gottes Erbarmen in der Bekehrung vieler Herzen gezeigt hat, hat Jakobus die Bibel neu studiert und hat etwas entdeckt, was bisher einfach übersehen worden war. Nämlich, dass die Heiden dazukommen, steht ja schon in den Texten drin, wenn der Messias erschienen ist. Das frage ich mich, warum soll das nicht heute auch möglich sein? Das hat damals noch Jahrzehnte gedauert, bis sich diese Auslegung des Jakobus durchgesetzt hat. Und dann wurde sie auch bald wieder verfälscht. Aber immerhin, was offiziell galt, wurde durch Gottes gnädigen Anstoß revidiert und eine neue Sicht auf die Texte setzte sich durch. Warum nicht auch heute? So enthält das Buch des Lukas viele Streitigkeiten, Streitgeschichte, aber auch immer wieder eingestreute Zusammenfassungen, wo man sagt, die Gemeinde war doch wieder einig. Das ist kein Widerspruch, mal einig und mal Streit, sondern das gehört einfach zusammen. Das kann gar nicht anders sein. Gott ist mit seiner Gnade in der Gemeinde wirksam und so wird immer wieder Streit überwunden, der ja bei so viel Verschiedenheit der Menschen immer wieder entstehen wird. Und am Ende dieses Abschnittes, der erste Teil der Apostelgeschichte, steht sogar, dass Paulus und Barnabas, die beide miteinander missioniert haben, in Streit gerieten und getrennte Wege gingen. Ja, so ist das gewesen. Und so ist es doch immer wieder zu Einigkeit und zu einem Zusammenhalt der Gemeinde gekommen. Lukas geht gewissermaßen in die Anfangszeit der Gemeinde zurück und sah die Gnade Gottes in den Konfliktgeschichten der frühen Kirche. Und immer wieder hatte Gott Menschen, die sein Wirken erkannten, wo andere nur Verfall und Gesetzesübertretung gesehen haben. Zum Beispiel Barnabas in Antiochien. Und Lukas, wenn er das anschaut, freut sich und schreibt die Geschichte Gottes, die Geschichte der Gnade Gottes in der Gemeinde auf. Für uns heute. Und auch wir haben keinen Grund, über die Streitigkeiten in der Kirche zu verzweifeln. Wir haben auch keinen Grund, die Hoffnung auf Einigkeit aufzugeben. Mal sehen, wo und wann uns Gott wieder einmal durch sein Wirken erleben lässt, dass wir in seiner vielfältigen und bunten und spannungsvollen Gemeinde einfach ganz zu Hause sind. Danke fürs Zuhören.
Ganz herzlichen Dank für diese spannenden Gedanken, für diese für uns wirklich sehr relevante Auslegung der Apostelgeschichte für unsere Zeit heute als weltweite Kirche, aber auch als lokale Kirche. Wir stehen, glaube ich, alle immer wieder vor denselben Herausforderungen. Vielen Dank für die Ermutigung, die du uns zugesprochen hast am Vorbild. Wir werden morgen Vormittag natürlich hier auch den Gottesdienst erleben mit einer Predigt von Bernhard. Im Anschluss dann die Spaghettata und am Nachmittag nochmal einen Vortrag. Und dann ist auch ausgiebig die Zeit, auch Fragen zu stellen und vielleicht noch spezifisch auf gewisse Problematiken einzugehen. Und auch hier noch ein bisschen mehr persönlich ins Gespräch zu kommen. Aber wir wollen trotzdem noch ein paar Minuten uns gegebenenfalls auch Zeit nehmen. Vielleicht hat euch der eine oder andere Gedanke, den ihr gehört habt, auch angesprochen oder zum Nachdenken gebracht. Wir haben die Möglichkeit auch noch auf Fragen einzugehen, wenn heute Abend Fragen bestehen sollten. Wenn jemand von euch von dem, was ihr gehört habt, vielleicht noch irgendetwas im Herzen vorgeht, habt ihr hier die Möglichkeit, jetzt auch noch eine Frage zu stellen, und Bernhard wird diese gerne noch beantworten. sind von eurer Seite vielleicht gerade zu dem Vortrag heute noch Fragen? Patrick, ja?
Ja, herzlichen Dank für deinen Besuch in Zürich und für diesen tollen, für diese tolle Präsentation. Mir ist zum ersten Mal jetzt bei deinen Worten der Gedanke gekommen, bei Hananias und Sapphira, dieser Tod, der da als Strafe verhängt wurde. Eigentlich haben sie ja dadurch, dass offenbar wurde, was sie getan haben, haben die beiden ihre Ehre verloren. Und man könnte ja sagen, das war der soziale Tod für die beiden. Ich habe in letzter Zeit viel gelesen von einem nicht-adventistischen Autor, der eine psychologische Interpretation vieler dieser Texte im Neuen Testament bevorzugt. Und das hat mich jetzt gerade daran erinnert, dass er wahrscheinlich hier auch sagen würde, psychologisch waren die auf der Stelle tot. Also sozial. Was machst du mit solchen Interpretationen? Weil die Versuchung ist ja da, dass man dann sagt, der liebe Gott würde niemals so jemanden sanktionieren mit einem direkten Tod, mit einem aufgepfropften Tod. Aber der soziale Tod ist natürlich die unmittelbare Konsequenz dessen, dass hier offenbar wird, wie sie gehandelt haben. Und in diesem Punkt wäre dann der Text sehr stimmig.
Ja, vielen Dank. Das ist eine ganz schwierige und wertvolle und wichtige Frage. Und die Frage, die letztlich dahinter steht, die du ja angedeutet hast, wie kann Gott sowas machen? Die stellen wir uns ja immer wieder mal, wo jemand von hartem Gericht betroffen ist und wir das schwer übereinbringen können mit unserer Vorstellung von einem guten Gott. Und ich kann euch keine Antwort sagen. Ich weiß sie nicht. Ob das jetzt, ob Lukas mit dieser Aussage, dass die tot umfielen und begraben wurden, das steht ja mit dabei, also Lukas ist der Meinung, es ist ein realer Tod gewesen, ob er damit einen sozialen Tod symbolisch andeuten wollte oder nicht, ist im Text nicht erkennbar. Außerdem kommt noch hinzu, dass in der damaligen Kultur jemand, der in Unehre stirbt, in Unehre auch nach dem Tod bleibt. Das gilt ja auch für jeden, der gekreuzigt wird. Kreuzigung ist ein Tod in Unehre. Und ein Gekreuzigter bleibt in Unehre, selbst seine Erinnerung bleibt in Unehre. Er ist verachtet, weil er gekreuzigt wurde. Das trifft für Jesus zu. Und man kann das an dem Spottkruzifix schön sehen, der das in Rom gefunden wurde. Also der soziale Tod ist ja noch obendrauf. Ja. Aber ich kann die Frage nicht beantworten. Und ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass Gott sowas macht. Ich weiß es nicht. Ich erschrecke. Ich erschrecke, weil ich nicht weiß, was würde er mit mir machen, wenn er immer so wäre.
Ja, herzlichen Dank. Nicht alle Fragen kann man beantworten. Sind noch von eurer Seite vielleicht Gedanken oder Fragen oder Anmerkungen?